Falls jemand von euch meinen Sakko vermisst, ich möchte eine Lanze brechen für die Kinder- und Jugendmitarbeit. Ich habe mein letztes Hemd quasi gegeben für die Kinderstunde. Sprich, mein Sakko, das wird da gebraucht. Und wenn du auch auf dem Herzen hast, einfach, du hast gesehen, es waren nicht alle hier vorne, Kinder-, Jugendarbeit, dann frag einfach Gott, vielleicht ist da dein Platz. Ne? Weil wenn wir nichts tun, werden wir sie verlieren. Und die meisten Menschen entscheiden sich für Jesus, glaubst du, also auf jeden Fall so bis zum Teenie-Alter, ne? So Schule, so bis 15, 16. Ne? Ich weiß nicht mehr genau die Statistik, aber in sehr, sehr jungen Jahren. Ich möchte gerade noch mit Gebet starten. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt redest, dass du jeden berührst, dass du uns zur Ruhe bringst, dass du unsere Herzens, Augen, Ohren aufmachst und dass du einfach Gnade schenkst, Vater. Amen. Ich war letzt unterwegs, morgens. Ich habe kaum was gesehen, war so, ich glaube so ab 5:30, 5:45 im Wald. War nicht nur dunkel, es war auch total neblig. Ich habe so eine Stirnlampe und du hast kaum den Weg gesehen. Es war ein ganz witziges Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Du gehst oder du fährst, ich hatte es auch schon mal auf der Autobahn, wenn es stockdunkel ist, du fährst auf der Autobahn, du siehst nichts, du hast auch keinen Gegenverkehr, du fährst total ins Dunkle rein. Ist euch noch nie passiert, oder? Doch, okay. Könnt ihr euch das empfehlen? Das ist so ein ganz seltsames Gefühl. Du schaust dann, wo könnte der Weg sein? Ich bin einmal fast gegen einen Baum gelaufen. Da wusste ich, da geht der Weg nicht lang. Und man achtet so auf alle Hinweise. Ne? So, manchmal sieht man so eine Schranke leuchten, wo so reflektiert. Ne? So die Wegweiser, möchte ich sagen. Und doch weißt du, bei der Autobahn natürlich auch, aber auch habe ich gewusst, im Wald, da ist ein Weg, da muss ein Weg sein. Ne? Auch wenn du ihn nicht siehst, da ist ein Weg. Ich mache gleich weiter, ich schaue jetzt gerade so in eure verwunderten Gesichter und genieße so ein bisschen, was der wohl jetzt da vorne möchte. Es gibt manchmal so Lebenssituationen, wo wir den Weg nicht mehr sehen, wo wir vielleicht verwirrt sind, wir wissen nicht, wie geht's weiter. Ist es noch der richtige Weg? Bin ich auf dem Weg? Bin ich abgekommen? Habe ich vielleicht meine Abzweigung verpasst? Ist mir auch schon passiert. Dann muss man umkehren, ne? Muss man wieder sich einfädeln. Die Bibel nennt es Umkehr oder Buße. Sich neu einfädeln klingt vielleicht besser. Aber Gott möchte uns Mut machen. Und ich habe so die Predigt genannt, wo ein Glaube ist, ist auch ein Weg. Das heißt, wenn du dieses Vertrauen hast, und ich möchte gleich auf das Wort Vertrauen kommen. Glaube heißt Vertrauen. Wo du vertraust, nicht nur irgendjemand, sondern unserem himmlischen Vater, dann weißt du, es ist ein Weg. Er hat einen Weg für dich. Und ich möchte es auch gleich personalisieren, sagt man bei uns auf dem Geschäft, es persönlich machen. Wo dein Glaube ist, ist auch dein Weg. Und ich glaube, Gott möchte uns Mut machen, hier. Ich möchte noch die Verse lesen. Er möchte uns Mut machen, auch wenn wir nichts sehen. Ne? Hebräer habe ich zwei Verse rausgenommen, Vers 1 und Vers 6. Und da heißt es, es ist aber der Glaube, das Vertrauen, ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und ich überspringe, aber ohne Glauben, es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ihr könnt euch gern das ganze Kapitel durchlesen. Da steht, mit Glauben haben Abraham und die ganzen Glaubensväter werden aufgezählt oder Glaubensmenschen. Man ist manchmal überrascht, wer da alles aufgezählt wird im Glauben. Gott möchte uns Mut machen, dieses Vertrauen nicht wegzuwerfen. Egal wie dein Weg aussieht oder wie dein Weg nicht aussieht oder du deinen Weg vielleicht gar nicht siehst. Vielleicht bist du auch so wie bei dem Bild. Du denkst, es geht nicht mehr weiter, die Straße hört auf. Ich habe ein altes Bild hier von der Gemeinde gesehen, da stand so Eben-Esan auf dem Bild hier. Die Gemeinde hat ja auch schon einiges hinter sich. Bisher hat uns Gott geholfen, ne, heißt es. Gott bringt dich weiter. Gott möchte dir deine persönliche Vision ist manchmal ein bisschen überstrapaziert, aber ich sage es trotzdem, oder Perspektive geben für deinen Weg, für dich. Ne? Und er geht weiter, Gott macht dir Mut. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, ich möchte einen Neuanfang wagen. Schau nicht zurück. Ne? Wir haben vorhin das Reden gehabt. Bleib nicht im Gefängnis. Geh weiter. Manchmal ist Vergebung wichtig. Wo wir nicht vergeben, sind wir im Gefängnis. Bleiben auch im Gefängnis. Das ist auch ganz, ganz existenziell. Und ich möchte mit uns einfach so das anschauen aus dem Hebräer. Hier, was hier so wichtig ist, so drei Punkte habe ich rausgegriffen. Und ich habe es hier gleich personalisiert, ne? Wo dein Glaube ist, ist auch dein Weg. Und ich habe so die drei Punkte. Dein Glaube ist deine Existenzgrundlage. Dein Glaube sieht in das Unsichtbare und dein Glaube wird belohnt. Wir kommen zum ersten Punkt. Ich bin ein bisschen, so manche Punkte regen mich so an, da möchte ich gleich zum dritten Punkt, ne, wenn es um Belohnung geht. Tolles Thema. Kommen wir aber gleich drauf. Dieses Wort, was hier verwendet wird, dieses Beharren, das heißt auch Existenzgrundlage, ne? Ein Überzeugtsein. Ich möchte euch lesen aus dem 1. Korinther 3, Vers 11. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Aber am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes einzelnen Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Also man könnte anstatt Tag des Gerichts auch Tag der Belohnung sagen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden. Soweit mal. Es geht hier um die Existenzgrundlage. Wir lesen ja auch, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Dieses unmöglich ist auch dieses Wort, wo Kraft drin steckt. Ne? Ohne Glauben gibt es keine Lebenskraft. Das ist Dynamos. Ne? Was ist diese Existenzgrundlage? Ne? Wir haben gelesen, das Fundament ist Jesus Christus. Wenn ich mich zurückerinnere in meinem Leben oder auf bestimmte Situationen schaue, sage ich ganz ehrlich, war Jesus nicht immer meine Existenzgrundlage oder nicht immer das Fundament. Ich kenne viele Menschen, die sichern sich ab mit allen möglichen und unmöglichen Versicherungen. Das ist so ihre Grundlage. Ne? Sie wollen sich absichern, Sicherheiten haben. Man braucht einen sicheren Job, man braucht dies oder jenes. Ja, ich möchte euch Mut machen. Ich glaube, Gott möchte erneut den Fokus drauflegen. Was ist deine Existenzgrundlage? Worauf baust du, auf welches Fundament? Ich kenne viele, die wollen Karriere machen, wollen sich selbst verwirklichen, gehen mit der Zeit. Ich möchte hier ganz klar sagen, die Beziehung zu unserem Vater durch Jesus Christus, ne, er ist der Weg, ne, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Das ist, soll unsere Existenzgrundlage sein. Diese Beziehungsbasis. Und mir ist wichtig, da ein bisschen drauf rumzureiten. Ich weiß einige, die gebaut haben. Was habt ihr als erstes gemacht, Christoph? Fundamente, ne? Die können ganz schön tief sein. Da wird alles drauf gebaut. Machst du da einen Fehler mit deinen Fundamenten? Was passiert? Es stürzt ein, ne? Ich muss so gerade an den schiefen Turm von Pisa denken. Ich weiß nicht, was die da falsch gemacht haben. Vielleicht wahrscheinlich auch die Fundamente nicht so richtig, ne? Im besten Fall hat dein Haus einen Knicks, ne? Wird es halt schief. Aber stimmt dein Fundament, deine Existenzgrundlage nicht, wirst du keinen Bestand haben, du wirst keinen Lohn bekommen am Ende. Ja, es wird verbrennen, sagt hier das Wort. Ich wünsche mir, dass wir ganz neu uns bewusst machen, was ist diese Existenzgrundlage, was ist das Fundament. Und ich bin auch letzt gefragt worden, so was wir glauben. Und ich habe dann gesagt, für mich ist Jesus kein Religionsstifter, sondern ein Beziehungsstifter. Er hat nicht irgendwelche neuen Regeln erfunden, die Menschen haben genug Regeln erfunden, glaub mir. Er kennt es auch. Er hat Beziehung gestiftet zum Vater. Deswegen ist er gestorben, deswegen hat er gelitten. Und ich wünsche mir, dass wir ganz in diese Beziehung neu hineinkommen. Das wird das Fundament sein von allem, was du tust. Es wird bestimmen, was du tust, wie du es tust. Es bestimmt einfach alles. Es fängt hier in diesem Fundament an. Mir ist wichtig, ich weiß noch, dass Gott, wo wir so eine Auszeit hatten, ganz klar gesagt hat, er liebt mich nicht wegen meinen Diensten oder nicht mehr Diensten, er liebt mich als Person. Das darf ich dir auch sagen, er liebt dich so, wie du bist. Es ist nicht wichtig, wie viel du geleistet hast. Du musst nichts, keine Leistung hervorbringen. Ich möchte auch nicht müde werden, dieses Bild, wo Jesus getauft wird oder sich taufen lässt, ne? Er ist ja erwachsen an der Stelle und so der Heilige Geist kommt und der Vater im Himmel sagt, hey, das ist mein Sohn. Jesus hat noch keine Wunder vollbracht. Nichts gegründet, keine Stiftung, noch nichts gemacht und Gott sagt, hey, das ist mein Sohn. Den gleichen Gott haben wir als Vater und sagt, hey, du bist meine Tochter. Du bist mein Sohn. Es ist ganz wichtig. Wenn wir das nicht begriffen haben, dann werde ich die nächsten zwei Punkte heute nicht weitermachen. Dann müssen wir hier so lange bleiben, bis wir es verstanden haben. Und verstanden meine ich nicht, ne, mit der Rübe, sondern 30 Zentimeter weiter drunter mit dem Herzen. Es ist ganz, ganz wichtig. Man kann es nicht mit dem Verstand begreifen. Ich wünsche uns diese Offenbarung. Und ich kann dir nur Mut machen. Lass dich drauf ein. Lass dich auf diese Beziehung mit dem Vater ein. Mir ist es, obwohl christliches Elternhaus, oft schwer gefallen, dieses Vertrauen, dieses sich fallen lassen. Ich konnte mich nie fallen lassen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Weil mein Verstand sagt, wer fängt dich dann auf? Wie stark wird der Aufprall sein? Wie viele Schäden wirst du davon tragen? Wenn man vielleicht der männliche Verstand, der rechnet gleich so rum, analysiert. Aber ich habe dann doch irgendwann diesen Schritt gewagt und gesagt, ich lasse mich fallen, ich vertraue. Vertraue, Glaube. Ne? Ich glaube. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die dir niemand abnimmt. Und ich wünsche mir, dass wir diese Entscheidung treffen. Das ist die Existenzgrundlage. Glaube, Vertrauen. Nicht umsonst sagt Jesus, ne, werdet wie die Kinder. Geh mal mit Kindern auf den Spielplatz spielen. Lass die mal hochklettern. Und die fangen plötzlich an, von irgendwelchen hohen Teilen runterzuspringen. Hey Papa, komm schnell, fang mich auf. Ne? Oder Onkel, Tante, Oma. Die vertrauen. Die vertrauen so stark, dass ich die Ängste hatte, ne, wenn meine Kinder, mein Sohn oder meine Tochter herumgeklettert waren. Ich habe gedacht, wann kommt endlich die Angst bei den Kindern? Ne? So am bestimmten Alter hatte ich das Gefühl, die haben vor nichts Angst. Papa ist immer da, ne? Kommt mit irgendeiner kaputten Puppe. Papa, ganz machen. Es hat mich so berührt, ne, dieses Vertrauen. Gut, bei der Puppe kommt man noch den Arm so reindrehen, aber die kommen ja mit allen Sachen. Papa, ganz machen. Du schaust drauf, denkst so, was sage ich jetzt meinem Kind? Ich bin nicht allmächtig. Ne? Die gute Nachricht ist, unser himmlischer Vater, der ist allmächtig. Er kann alles. Absolut alles. Sag mal, absolut alles. Amen. Vielleicht ist dir die Predigt zu banal, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn es in deinem Herzen ist, dann kommst du zu dem himmlischen Vater und sagst, hey, Vater, ganz machen. Was immer es auch ist, was immer es auch sein mag, sei es im Job, in der Beziehung, in der Gemeinde, ganz machen. Er kümmert sich um dich. Es ist deine Existenzgrundlage. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Dein Glaube zieht in das Unsichtbare. Die Epheserstelle hier sagt hier, dass der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Witzig ist hier, es gibt das gleiche Wort, steht 2. Timotheus 3,16. Ich muss gerade ein bisschen zoomen, dass ich das lesen kann. Er kennt die Stelle, ne? Bekannt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, kommt dieses Wort, zur Zurechtweisung, zur Erziehung der Gerechtigkeit. Die Schrift ist nützlich zur Überführung. Hier kommt noch was dazu. Einmal habe ich diese Existenzgrundlage, dieses Vertrauen. Das heißt, ich versetze mich mal so in ein Kind, ich bin hochgeklettert, ich weiß, mein Papa ist da, ich weiß, er fängt mich, ne? Ich sehe schon, dass er mich fängt. Ich sehe, er ist bei mir. Ich sehe, er lässt mich nicht im Stich. Ich weiß, dass ich weiß, ne? Er ist da. Ein Kind macht sich gar keine großen Gedanken. Wir dürfen das auch wissen. Und eine große Hilfe ist, auch mit was beschäftige ich mich? Vertrauen braucht Beziehung. Diese Existenzgrundlage ist eine Beziehungsgrundlage. Ich muss diese Beziehung pflegen. Ich stelle oft so fest, wenn so die Woche ist oder der Alltag, da gibt es so viele Dinge, die in dich einströmen, die dir die Energie rauben, deine Lebenskraft, die dein Glauben nehmen wollen, deine Energie, deine Glaubensenergie. Du siehst die schlechten Dinge, du siehst die negativen Dinge. Du siehst, wie viele Leute nicht geheilt werden und all sowas. Und hier müssen wir aufpassen, was hier reingeht. Wir müssen uns von dem Wort Gottes überführen, überzeugen lassen. Das Es ist wichtig, mit was wir uns beschäftigen. Und ich möchte euch Mut machen. Beschäftigt euch neu mit dem Wort Gottes. Lasst neu die Dinge rein, die das Wort Gottes sagt. Und egal wie dein Leben aussieht, wenn Gottes Wort sagt, dass er einen Plan hat, dass er Gedanken der Hoffnung hat für dein Leben, einen Plan hat, dann hat das Wort Gottes recht. Nicht deine Umstände. Nicht dein Kollege, der vielleicht ablästert oder wer auch immer. Auch nicht Menschen, die sagen, bei dir nicht. Auch nicht Menschen, die sagen, du schaffst es nicht. Auch nicht Menschen, die irgendwas Negatives sagen. Sondern das Wort Gottes hat recht, wenn es sagt, du bist mein Kind. Ich passe auf dich auf, ich habe Gedanken der Hoffnung, ich bringe dich weiter, ich bringe dich ans Ziel. Es ist egal, was Menschen sagen. Aber ich brauche dieses, ich brauche diesen als ITler, Informatiker, wie ich sage, ich brauche den richtigen Input. Ne? Wenn du den richtigen Input hast, dann kommt auch der richtige Output. Das ist ganz wichtig. Ich muss mich mit diesen Gedanken füllen. Ich muss aufpassen, was lasse ich in mein Herz rein? Was lasse ich in meine Gedankenwelt rein? Wo richte ich den Fokus drauf? Und wenn ich das gelernt habe, diesen anders zu denken, ja, und meinen Denksinn zu erneuern, dann sehe ich diesen Weg. Ich sehe meinen Weg. Du siehst deinen Weg. Du siehst vielleicht, vielleicht siehst du nur 2 Meter weit manchmal, aber du siehst die 2 Meter weit und du gehst diese 2 Meter. Bist du 2 Meter gegangen, siehst du wieder 2 Meter oder vielleicht dann 5 Meter. Und du gehst weiter, weil du siehst deinen Weg. Gott ist mit dir, Gott geht mit dir diesen Weg. Und das Wort Gottes gibt Hinweise, ne? Du siehst, ah, die Schranke blitzt auf. Ja, ich weiß genau, das ist der Weg. Ja, könnt ihr das nachvollziehen? Gott gibt diese Verheißung in seinem Wort, ne? Diese Lichter, ne, wie so ein Leuchtturm, wo ich weiß, ah ja, ich muss dem Licht nach, ich muss da lang gehen. Manchmal siehst du das Licht, ne, oder den Berg oder was immer für ein Bild du magst, und du weißt, kommst du hin. Aber es war kein Gläubiger gesagt, aber jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt, ne. Das ist, ich sag's jetzt mal, dein Glaubensschritt ist hier wichtig. Dieses, weil du in das Unsichtbare siehst. Bonhoeffer hat mal gesagt, wenn der Mensch horcht, redet Gott. Und wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott. Wenn du im Alten Testament schaust, dann hat Glaube und Gehorsam fast eine identische Bedeutung. So Glauben, Vertrauen gehört immer Gehorsam. Es ist ganz wichtig. Das heißt, ich gehe diesen Schritt im Vertrauen, im Gehorsam. Und es gibt, sag mal, es gibt unterschiedliche vielleicht Typen von Christen. Es gibt die, sag mal, glauben, weil sie Angst haben vor der Hölle. Gibt es auch. Einfach, die wissen, es geht einfach schlecht aus, ne, wenn ich diesen Weg nicht gehe. Ich möchte zu denen gehören, die in diesem Vertrauen gehen, weil er es gut mit mir meint, weil er den besseren Weg hat, den besseren Lebensweg, weil ich Leben im Überfluss habe, wenn ich diesen Weg gehe, egal wie die Umstände sind. Das wünsche ich mir. Lass uns solche Gläubige sein, die wirklich im Vertrauen gehen, die wirklich diesen Blick haben auf Jesus, ne? Weggerichtet auf Jesus. Hebräer 12 steht es. Er ist schlechthin der Weg. Und wo ich dieses Wort habe, auch seinen Geist, da habe ich Orientierung, da habe ich diese Leitplanken. Ne? In der Straße hast du ja immer diese Leitpfosten, die dann so anblinken. Du weißt, ne, ah, das geht der Weg, da geht der Weg lang. Wo ich mich aber nicht mit dem Wort beschäftige, wo ich nicht vertraue, da habe ich diese Post nicht. Das ist wie wenn du eine ganz dunkle Straße fährst und irgendwann rechts halt, weil du den vom Weg abkommst. Ich möchte nochmal auf einen Punkt noch Wert legen. Wo immer du jetzt vielleicht eine Entscheidung treffen musst oder einen schweren Weg vor dir hast, was für einen Weg auch immer. Geh ins Wort Gottes, geh ins Gebet, geh zum Vater und lass dir dieses Rema schenken, dieses Wort, dieses Logos für deine Situation. Ich weiß noch, wie ich gekämpft habe im Alltag, dann war mein Wort, ich glaube Psalm 27, ne? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Und ich habe mich daran festgehalten. Das war meine Leitplanke für diese Situation, für diesen Wegabschnitt. Nicht irgendein Wort, lass dir dein Wort geben. Nicht das Wort von deinem Pastor, nicht das Wort von deinem, Entschuldigung, meine Nase kitzelt, nicht das Wort von irgendjemand, der es gut nur meint, das kann auch ein Rema sein. Ich bin sehr ermutigt worden die letzten Wochen. Da waren viele Remas dabei, oder Remata. Es geht darum, dass du dein persönliches Wort nimmst. Und die schlechte Nachricht ist, das nimmt dir keiner ab. Willst du der sein, der alles Wiedergekaute entgegennimmt? Oder willst du der sein, der direkt den Draht hat und weiß, wo der Weg lang geht? Ich möchte zu denen gehören, die den direkten Draht haben zum Vater. Wo ich weiß, das ist der Weg. Nicht durch 5 Umwege irgendwas an geistliche Nahrung bekomme. Hol dir deine geistliche Nahrung direkt ab. Dein Manna, Tag für Tag. Holst dir ab. Und dieses Wort werde ich durchbringen durch die Situation. Heute Morgen hat meine Tochter irgendwie gefragt, wie viele Verse es gibt, ne? Und ich meine, Psalm 119 hat 176 Verse, ne? Die meisten, größte Versanzahl eines Kapitels. Und mein Lieblingsvers ist der Vers 105. Und den kann ich mir eigentlich deswegen so gut merken, weil ich oft im Dunkeln unterwegs bin mit dem Fahrrad. Und du siehst dann nur, soweit dein Licht strahlt. Im Geist ist es auch so, du siehst nur, soweit dein Glaube reicht. Ne? Ganz einfach. Und du kannst auch nur dann ausweichen, wenn du was siehst, ne? Auch im Glauben. Wenn dein Glaube, dein Vertrauensstrahl nicht ausreicht, dann hast du die Schranke zu spät gesehen und warst vielleicht dagegen. Und da heißt es im Psalm 100 oder in dem Vers 105, ne? Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Lass sein Wort, sein Rema wirklich so deinen Weg beleuchten. Und ich möchte noch eine Bresche schlagen in Sachen Beziehung. Beziehung muss gepflegt werden. Das gilt auch für uns Ehemänner, das gilt auch für die Ehefrauen. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Aber es ist ein gutes Bild, die Ehe. Es braucht immer wieder diese Pflege, sonst vertrocknet es. Vor ein paar Tagen habe ich wieder meinen Einfüller rausgekramt. Und ihr könnt euch denken, er hat nicht geschrieben. Ne? Eigentlich wollte ich ja nur so auf den Zettel schreiben, was mir wichtig, was ich euch noch zu sagen habe am Schluss. Und ich wollte aber unbedingt mit meinem Lieblingsfüller schreiben. Der war aber eingetrocknet. Ich habe dann die Patrone rausgenommen, gereinigt, so die klassischen Sachen sauber machen. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, ne, was ich da alles gemacht habe. Ich habe dann neue Patrone rein, nochmal eine neue Patrone. Irgendwann, es hat eine Weile gedauert, ne? Füller ist sehr sensibles Gerät. Den muss man gut behandeln, sonst läuft es nicht gut, schreibt es nicht gut. Der saugt ja die Tinte, ne, durch die Feder, ne? Und da muss dieser Weg stimmen, ne, da dieses Saugen. War alles eingetrocknetes. Hat eine Weile gedauert. In Beziehungen ist es genauso. Wenn du eine Weile was hast eintrocknen lassen, egal welche Beziehung, aber ich meine natürlich insbesondere die Beziehung zu Gott. Ich muss gerade gucken, dass ich hier nicht über die Kante falle. Die Beziehung zu Gott, wenn sie eingetrocknet ist, Es braucht Zeit, das wieder so hinzukriegen, dass es läuft. Ja, am Anfang schreibt er noch so ein bisschen happelig, ne? Irgendwann geht's wieder. Das heißt, ein Füller schreibt immer dann gut, wenn du ihn ständig gebrauchst. Ab und zu muss er gereinigt werden, aber dann, er schreibt super flüssig, ne? Braucht nicht viel Kraft, er schreibt einfach, es flutscht. Egal wie eingerostet deine Beziehung zu Gott, zum Vater sein mag, es lohnt sich, da zu investieren, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Weil dann flutscht dein Leben, dann läuft es gut. Er wird nicht alle Umstände wegnehmen, er wird nicht die Herausforderungen wegnehmen, aber du wirst mit ihm diesen Weg durch diese Herausforderung gehen, mit deinem persönlichen Wort, deinem persönlichen Weg. Amen. Es gibt viele Beispiele, ich mag zum Beispiel Nehemia als Beispiel. Der ging auch im Glauben, ne? Der hat im Glauben dem König gesagt, warum er so betrübt war. Und er wusste, es könnte ihn sein Leben kosten. Es gibt ganze Kapitel 11 ist mit diesen Glaubensmännern voll. Oder Glaubenshelden. Aber ich sagte, das waren Menschen wie du und ich. Ne? Von manchen sind die Fehler auch aufgeschrieben. Die haben Scheiße gebaut. Ja. Entschuldigung, mir ist kein besseres Wort eingefallen. Ich möchte nur uns Mut machen. Du bist auch ein Glaubensheld, deine Glaubensheldin. Existenzgrundlage. Und dann, wir sehen den Weg, ne? Wir sehen unseren Weg, egal wie schwer es ist. Ich komme jetzt auch zum dritten Punkt. Dein Glaube wird belohnt. Jetzt schaut mich alles so ungläubig an. Matthäus 6,33, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Amen. Da steht nicht genau, was er gibt, was wir brauchen. Er weiß, was wir brauchen. Es ist schön, er kennt auch die geheimsten Wünsche. Ich möchte dich herausfordern. Herausfordern, Gott herauszufordern. Sag ihm, was du brauchst, was dein Wunsch ist. Ich glaube manchmal, manche Sachen gibt Gott als Vater nicht. Ne? Ich würde auch meinen Sohn nicht mit Porsche fahren lassen, all solche Dinge. Unser himmlischer Vater weiß manchmal, warum er Dinge nicht schenkt. Ne? Aber ich glaube, wir haben noch nicht genügend probiert, Dinge im Gebet zu bekommen. Und ich nehme mich damit ein. Ich habe mal ein Wort der Ermahnung gekriegt, wo Gott als Vater wirklich sagt, hey, du bittest gar nicht, du hast mich nicht getestet. Ich möchte, dass du mich mehr testest. Ich möchte, dass du mehr kommst. Und da steht ein Wort noch. Also steckt viel drin in dem. Das war Vers 6, Hebräer 11, nur die Stelle. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das heißt auch, heraussuchen, ne, wörtlich. Fordern. Eifrig sein. Wer von euch Kinder hat oder auf Kinder aufgepasst hat und mal einkaufen war und zufällig an einer Spielbahnabteilung vorbeigekommen ist oder hängen geblieben ist. Also bei uns ist zum Beispiel so, wenn wir nach La gehen und du suchst uns, dann geh einfach in Müller in den obersten Stock. Du wirst uns 80%iger Wahrscheinlichkeit dort finden, in der Spielwarenabteilung. Und ich glaube, die größte Frage, die mein Sohn momentan bewegt, wahrscheinlich viele Kinder, was wünsche ich mir zu Weihnachten? Und er weiß schon, was er sich wünscht, jeden Tag wieder neu. Es klingt jetzt so, als ob ich mich darüber lustig mache. Da steckt was drin in diesem Kindlichen. Und wenn deine Kinder kommen beim Einkaufen, bringen da irgendwas. Meine Tochter ist zwischenzeitlich so schlau, dass sie kleine Dinge einfach so in den Wagen reinschmeißt. das fällt nicht immer auf, erst nach dem Bezahlen manchmal. Und auch beim Bezahlen denke ich mal, okay. Ja. Wie war das Wort? Eifrig suchen, ne? Fordern. Was können wir von den Kindern lernen? Es gab mal so eine witzige Werbung, ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber du hast dann die Mutter gesehen auf dem Boden, aber ich will hier nicht weg, ich will hier nicht weg. Die Kinder drumherum stehen, sich wundernd, und die Mutter dann anfangen, ja, ich will aber, ne? Die, keine Ahnung, irgendwelche Handtaschen oder Schuhe. Bei den Kindern ist es normal, ne? Ich will aber. Ah, Papa, aber ich brauche doch noch eine Barbie. Ich kann die Barbies zwar schon nicht mehr zählen, aber... Und du gibst dann irgendwann nach, ne? Ich weiß nicht, ob das pädagogisch sinnvoll ist. Du könntest mich dann auch gern aufklären. Aber ich weiß, was mein Herz sagt. Ich weiß genau, was mein Herz sagt. Ich weiß, wenn meine Kinder kommen und sie kommen dann... Und die wissen auch, wie sie so das Herz treffen. Klar, man sagt auch Nein, ne? Kein Thema. Ich kann auch Nein sagen, auch wenn das vielleicht jetzt nicht so rüberkommt. Wirklich. Ja. Aber ich möchte es vergleichen. Euer himmlischer Vater, der wird nicht Nein sagen, ne? Wenn du deinen Kindern gute Gaben zu geben weißt, ne? Lukas 11. Wie viel mehr wird er dir das geben? Der himmlische Vater. Ja, du musst nicht erst auf dem Boden rumrobben und irgendwie auf wild machen. Aber es steht, Gott suchen. Ne, den eifrig suchen wird, der ein Belohner sein. Aber ich habe deswegen gesagt, dass ich das so gerne mag, weil ich glaube, in christlichen Kreisen habe ich so den Eindruck, redet man nicht gern über Belohnung, weil für Gott ist Lohn, ne? Das ist so selbstverständlich, dass ja, für Gottes Lohn. Und ich bekomme dann auch mit, wenn irgendjemand einen gläubigen Handwerker oder irgendwas einlädt, dann auch so die Erwartung zu haben, ja, für Gottes Lohn. Ne? Die Bibel sagt übrigens was anderes, ne? Der Arbeiter ist seines Geldes wert. Ne? Und auch die am Wort sollen Anteil haben, ne? Und so weiter. Gott belohnt. Unser Vater belohnt. Er ist ein Belohner. Und er ist ein Ausgleicher. Ein Vergelter. Wo wir wirklich so im Glauben den Weg gehen. Und vielleicht ist es ein Neuanfang manchmal. Vielleicht hast du was Zerbrochenes zurückgelassen. Vielleicht hast du Dinge aufgegeben, auch für das Reich Gottes. Was immer es sein mag. Er ist ein Belohner, ein Ausgleicher, ein Vergelter. Er wird es auch ausgleichen. Er wird für dich sorgen, egal in welcher Situation. Er wird es ausgleichen, er wird es wiederherstellen. Und das ist da, wo ich wirklich begeistert bin, weil ich weiß, er schenkt mehr, als du verloren hast. Er schenkt mehr, als du hingegeben hast. Er ist großzügig. Er ist spendabel. Er geizt nicht. Ja, ich möchte, dass es in unser Herz reinkommt. Er meint es gut. Da die Frage, ne, ich habe mit der einen Stelle angefangen, Matthäus 6, 33. Wir müssen natürlich unsere Motivation hinterfragen. Was suche ich wirklich? Was suche ich? Und ich muss mich auch oft belehren oder korrigieren lassen, wo ich merke, ich hab irgendwas gesucht, ne? Ich habe nicht ihn gesucht als Person, sondern ich wollte was haben. Ne? Und ich stelle immer wieder fest, oder du willst einfach nur, dass deine Probleme gelöst werden. Ne? Aber so funktioniert Beziehung nicht. Ja, man geht auch nicht nach Hause und sagt, Schatz, und ist das Essen gekocht? Hast du die ganzen Hausaufgaben mit den Kindern gemacht, ne? Und gehst so die Liste durch? Ich glaube, diese Ehe oder diese Beziehung wird nicht lange gut gehen. Wir springen aber mit Gott so um. Ja? Wir springen auch so mit Gott rum. Gott wartet da drauf. Und ich habe festgestellt, wenn ich lerne loszulassen, ne, da war das wieder, mich fallen zu lassen, auch meine Nöte, Sorgen, sagt die Bibel. Der Vater weiß, was wir brauchen. Er ist auch der, der ins Verborgene sieht. Er weiß auch, wie dein Kontostand ist. Alles, er weiß alles, ne? Wie du dich emotional fühlst. Ich darf zu ihm kommen, zu ihm als Person, als Vater. Und er wird sich drum kümmern. Egal was es ist, er wird sich drum kümmern. Das möchte ich uns einladen, dass wir wirklich ihn suchen. Ja, wir wissen, er ist ein Belohner, aber nicht nur mit diesem Wissen, dass er Belohner ist. Mein Herz ist besonders angerührt, wenn ich nach Hause komme und dann eins meiner Kinder sagt, oh Papa, ich liebe dich, ne, schau, das habe ich für dich gemalt. Ne. Der Tag kann noch so gewesen sein, plötzlich so, oh, guter Tag, super Tag. Der Vater sehnt sich nach dir, nach dieser Beziehung. Und er fordert uns auf, hier das, eine Entscheidung zu treffen, zu vertrauen, zu glauben. Es ist eine Entscheidung. Und die Entscheidung ist besonders manchmal schwierig, wenn du den Weg nicht siehst, wenn es ein steiniger Weg ist, ein dunkler Weg. Aber er bringt dich durch, egal wie dein Weg ist. Vater, ich danke dir, dass du ein liebender Vater bist. Dass du uns wirklich von Herzen liebst. Wir müssen nichts tun. Vater, ich wünsche mir, dass du uns neu wirklich zu dir hinziehst, zu deinem Vaterherz. Lass uns dieses Vaterherz begreifen. Lass uns wirklich unsere Identität als Söhne und Töchter von dir wirklich neu annehmen und leben. Danke, dass du in allem unser Versorger bist. Lass uns neu wirklich sehen, was unser Weg ist, den du für jeden von einzelnen von uns hast. Ich danke dir, dass du mit uns gehst, dass du den Weg zeigst, dass du uns ans Ziel bringst, dass du ein Belohner bist, dass du ein Versorger bist, ein Ausgleicher, egal was die Vergangenheit war. Du bist der Ausgleicher und bringst es wieder nicht nur in Ordnung, sondern wenn du wieder herstellst, dann ist die Freude größer und es ist schöner, als es vorher war. Dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür. Ja, wir wollen wirklich diese Entscheidung treffen. Ich glaube, dass der Heilige Geist so am Brüten ist, so zu den Herzen spricht. Triff eine Entscheidung. Egal was es ist, egal wie klein, wie groß, triff die Entscheidung, wirklich neu auf dieses Fundament zu bauen, auf diese Beziehung. Bring deine Sorgen, lass los, lass dich wirklich neu fallen, was immer es ist. Der Heilige Geist brütet jetzt, trifft jetzt eine Entscheidung. Ja, Vater, ich danke dir einfach dafür, dass du so wunderbar bist. Ich danke dir, Jesus, dass du den Vater zeigst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns nie aufgibst, dass du immer da bist, auch wenn wir dich nicht spüren, manchmal auch wenn wir dich nicht sehen wollen, ignorieren, du bist immer da. Und du ziehst und du überführst und du, ja, dass wir in dieses Leben hineinkommen. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Vater. Amen.